It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Herzlich willkommen zur 65. Ausgabe der Zeitspeise. Hier ist der Christopher und in der letzten Folge hatten wir Hanna zu Gast und dieses Mal geht es direkt mit einem weiteren Gast weiter, denn ich begrüße den Bene. Hallo Bene.
Hallo Christopher.
Bene, du hast dich über unser schickes neues GästInnen-Gastformular angemeldet. Bin ich erstmal sehr dankbar dafür, dass du das gleich genutzt hast, weil ich hatte irgendwie auch gar nicht erwartet, dass sich da überhaupt jemand meldet. Und du hast auch ein extrem spannendes und einzigartiges Thema mitgebracht. Einen Schnaps, den ich vorher nicht kannte, Krautinger. Und ja, steig gerne damit ein, dass du vielleicht mal ein bisschen was überzählst, wie du zu dem Thema gekommen bist, was dich damit verbindet. Und dann sind wir natürlich sehr gespannt darauf, was du zur Geschichte des Krautingers alles erzählen kannst.
Ja, hallo auch von mir. Wie der Christoph gesagt hat, ich bin der Bene und ich glaube, man hört es sehr schnell, ich bin aus Österreich. Und wenn man sich auch in Österreich dialektmäßig das ein bisschen zuordnen kann, dann hört man vielleicht auch noch ein bisschen, dass ich ursprünglich aus Tirol stamme. Ich wohne zwar mittlerweile seit 3,5 Jahren in Wien, aber den Tiroler Dialekt, den verliert man, glaube ich, doch nicht. Und eben, wie der Christopher schon gesagt hat, werde ich heute über den Krautinger reden. Krautinger ist nämlich ein Schnaps, der nur exklusiv in einem Dorf in der Wildschönau gebrannt werden darf. Und was mich mit dem Schnaps verbindet, ist, dass ich ungefähr 15 bis 20 Kilometer von der Wildschönau entfernt aufgewachsen bin und daher natürlich den Schnaps kenne aus der Gegend und ich das sehr spannend finde, dass man einerseits aus einem solchen Produkt, nämlich aus der weißen Stoppelrübe, über die ich dann noch mehr erzählen werde, einen Schnaps brennen kann und andererseits finde ich auch die Geschichte sehr spannend. Die Wildschönau ist ein Dorf mit knapp über 4000 Einwohnern und gliedert sich in vier Teilen, also in vier Kirchdörfern, sagt man das, nämlich in Oberau, Niederau, Auffach und Dierbach. Und es ist ein sehr langgezogenes Seitental, das zwischen Kitzbühel und Innsbruck, ich glaube, das ist in Deutschland, sind die in Tirol neben Ischgl aus bekannten Gründen, glaube ich, zwei der bekannteren Gemeinden und ist so mittig zwischen Kitzbühel und Innsbruck zu verorten. Es war früher ein sehr armes Dorf und ganz früher wurde da Kupfer- und Silbererz abgebaut und das war aber kaum rentabel. Es ist auch noch, wie ich kurz erwähnt habe, auch als Seitental. Es war lange Zeit weitgehend isoliert, weil es keine befahrbare Straße gegeben hat. Die erste wurde erst 1911 gebaut, durch die Kundler Klamm. Wer in der Gegend ist, ein sehr zu empfehlender Wanderweg da rein. Sehr schön und auch gar nicht anstrengend. Und der allerdings heute nur noch als Wanderweg verwendet wird. Jetzt könnte man meinen, weil es eben so ein doch lange Zeit sehr isoliertes Seitental ist, dass es wenig, sage ich mal, über Regionalität hinaus bekannte Personen gibt. Dem ist aber nicht so, weil Christopher, ich glaube, du kennst zumindest einige der Familie sehr gut, weil ich ja auch recherchiert habe, dass du ja auch im Filmgeschehen sehr drinnen bist. Nämlich die Familie Hörbiger, die Schauspielfamilie Hörbiger, der ja viele angehören, unter anderem ja auch der Christian Dramitz. Haben ihren Ursprung in der Wildschönau. Weil nämlich der Ur-Ur-Urgroßvater von Christian Dramitz, der wurde in der Wildschönau geboren. Und ist dann als Orgelbauer dann über Umwege dann in Wien gelandet und gilt so als eben der Namensgeber der Familie. Es gibt auch hier noch den Hörbiger Hof in der Wildschönau. Und was man in diesem Zug auch noch erwähnen kann, auch die erste Bewilligung zum Schnapsbrennen, Das war noch nicht der, der Krauting, aber der erste Schnaps, der gebrannt werden durfte, zumindest aus was man heute weiß. Auch diese Bewilligung wurde in Tirol, also der erste Schnaps in Tirol wurde 1657 einer Wildschnauerin erteilt. Da ging es damals um den Enzian-Schnaps, der auch eine lange Zeit eine beliebte Medizin war, mittlerweile sehr streng geschützt ist, jetzt schon wieder gebrannt wird, aber eben unter sehr strengen Auflagen und vor allem in anderen Regionen in Tirol immer wieder gebrannt wird. Dann komme ich jetzt zu dem Produkt, aus dem der Graudinger besteht, nämlich hier geht es nämlich um eine Form der Rübe. Gemeinhin ist ja die Zuckerrübe sehr bekannt, um die geht es allerdings hier nicht. Hier geht es nämlich um die weiße Stoppelrübe. Die weiße Stoppelrübe hat einen sehr, sehr geringen Zuckergehalt und schaut ein bisschen so aus wie ein mutiertes, faustgroßes Radieschen. Also ein bisschen wie ein Radieschen auf Steroide, könnte man fast sagen. Und das hat es deswegen in die Wildschönau geschafft, weil die Wildschönau ein sehr eine hochgelegene Gemeinde ist. Also es ist so zwischen 700 und 1300 Metern Seehöhe und ist halt sehr, wie ich vorhin erwähnt habe, isoliert und es ist halt nicht viel gewachsen und man hat halt nach einem Produkt gesucht, das man einerseits gut anbauen kann und andererseits, was auch sehr lange lagerfähig ist. Eben vor allem um die Winterzeit ging es da. Und da ist man damals auf die weiße Stoppelrübe gekommen. Und die wurde damals eben wie Sauerkraut gehackt und in Fässern eingelegt. Und die Blätter, die wurden vor allem als Salat verspeist. Also was insofern interessant ist, Kraut und Rüben gibt ja heute eher so als abfällige Bezeichnung für etwas, was ein bisschen unordentlich ist. Mhm. War aber damals eigentlich vor allem eben in diesem Dorf und vermutlich auch in anderen eher abgelegenen Dörfern ein sehr wichtiges Nahrungsmittel. Also, und was es auch noch zu erwähnen gibt, die weiße Stoppelrübe hat ja mehrere Bezeichnungen, eben auch die Krautrübe, die Halmrübe, aber auch und da muss ich jetzt ein bisschen obszön werden, es hat bei uns in der Gegend auch den Begriff Sorchwurm, wobei Sorch ein sehr obszönes Wort ist für Urinieren. Mm. Das hat jetzt allerdings nicht, das sind auch Freunde aus meiner Gegend, die das nicht alle gewusst haben, dass es da jetzt nicht um den Graudinger geht, für diese Bezeichnung, sondern eher darum, dass auch dieser Rübe eine harntreibende Wirkung nachgesagt wird. Heute wird diese nur noch sehr selten angebaut, die weiße Stoppelrübe, weil diese nämlich in weiterer Folge von einem Produkt ersetzt wurde, über das du schon, Christopher, mit Kai zusammen eine Zeitspeise gemacht hast.
Warte, lass mich raten, die Kartoffel. Ja.
Richtig, 100 Punkte.
immer die Kartoffel.
Ja, es ist immer die Kartoffel. Es ist ja ein sehr universell einsetzbares Produkt und wahrscheinlich, wenn sie vielleicht in der Wildschönau die Kartoffel früher gehabt hätten, dann wäre vielleicht Wodka in der Wildschönau produziert worden. Man weiß es nicht.
Ja.
Aber eben, wie gesagt, sie wird nur sehr selten angebaut, eben bei uns in Tirol hauptsächlich zur Graudinger Produktion, in der Wildschönau vor allem. In der Schweiz wird sie auch noch angebaut, in manchen Gegenden, vor allem um Zürich, um Aargau, weil es hier den Rebenlichterbrauch gibt. Das ist, schaut dann so ein bisschen aus wie bei uns mit Kürbisse und man legt dann dort Teelichter rein.
Das ist ja so ein bisschen wie auch die Ursprünge von Halloween. Diese Rübengeister, das kenne ich auch aus dem Schwarzwald. Ich glaube, das war wahrscheinlich überall, wo Rüben angebaut wurden, sind sie irgendwann drauf gekommen, dass man die aushöhlen und ein Licht reinstellen kann.
Okay. Also ich habe das so tief, habe ich da gar nicht rein recherchiert, aber das ist eigentlich so Das sind eigentlich so die einzigen Gründe, warum der noch angebaut wurde. Eben wie erwähnt, war das eben der Grund, warum die Rüben damals angebaut wurden. Wer schlussendlich auf die Idee kam, daraus einen Schnaps zu brennen, das ist unklar. Also da hat man keine Aufzeichnungen. Was aber eben, also zeitmäßig reden wir jetzt da eben vor allem vom Anfang 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, eben bevor die Kartoffel heimisch wurde. Aber auch damals musste schon der Schnaps registriert werden. Und die Maria Theresia, damals eben Kaiserin von Österreich, erhob um 1760 das Recht, dass eben nur in der Wildschönau dieser Schnaps erzeugt werden darf. Damals waren es 51 Bauern, denen dieses Recht zuerkannt wurde. Eine Bestätigung konnte nie gefunden werden. Man weiß auch nicht, warum, wie das damals passiert ist. Man weiß nicht, ob Wildschönauer nach Bauern nach Wien gefahren sind. Es gibt auch die eher humorvolle Theorie, dass die Maria Theresia, weil eben die Wildschönau sehr viele Berge hat und heute ja auch sehr viel vom Tourismus lebt, dass die eine Skitour in der Wildschönau gemacht hat und dass man da quasi bei einem Jägertee dieses Recht abgeluchst hat. Also, aber es ist eher eine unrealistische Theorie, würde ich mal sagen.
Sagen wir einfach, sie haben guten Lobbyismus betrieben, die Bauern.
Ja, guten Lobbyismus betrieben, genau, auch damals schon. Also ja. Das haben sie können, sie haben das Produkt sehr gut vermarkten können.
Aber sind die, wenn du jetzt sagst, man weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, da hat schon mal ein Archivar auf dieses Dokument geschaut und nicht überprüft, ob das nicht vielleicht irgendwann mal gefälscht wurde, weil das kommt auch häufiger vor, dass man, dass einfach so Dokumente gefälscht wurden, gar nicht mal modernerweise, sondern antik, also zu der Zeit oder ein paar hundert Jahre später. Ich kenne da aus meiner Gegend wiederum eine Schwarzwald-Geschichten, wo dann Dörfer ihr tausendjähriges Bestehen oder ihr tausendjährliche urkundliche Erwähnung feiern wollten und dann für den Anlass das erste Mal überhaupt aus dem Staatsarchiv quasi diese Urkunde angefordert haben und das erste Mal ein Archivar überhaupt diese Urkunde in die Hand genommen hat und sofort gesehen hat, ja Moment mal, das ist ja gefälscht, das ist, keine Ahnung, 100 Jahre später entstanden und dass dann Dörfer auf einmal quasi nicht ihr tausendjähriges Bestehen, sondern ihr 900-jähriges Bestehen feiern mussten. Deswegen hoffe ich, dass bei euch da mal ein Archivar draufgeschaut hat und überprüft hat, ob das auch wirklich echt ist.
Also davon gehe ich schon aus. Also in dieser Stelle möchte ich mich beim Peter Weisbacher bedanken. Das ist der Gemeindechronist der Gemeinde Wildschönau, der sehr viel in der Hinsicht recherchiert und zusammengetragen hat. Also ich gehe nicht davon aus, dass das hier irgendwo gefälscht wurde, einfach weil nämlich erstmals der Graudinger erwähnt wurde. Das war dann kurze Zeit später, nämlich Anfang des 19. Jahrhunderts, nämlich 1813. Und zu diesem Zeitpunkt gehörte ja Tirol zum Königreich Bayern. Es hatte ja kurze Zeit zuvor eben die Aufstände am Berg Isel gegeben, die ja damals vom Andreas Hofer angeführt wurden. Es war eben kurze Zeit zuvor. Und 1813 war es eben so, dass eben Tirol zu Bayern gehörte und sich Unmut breitmachte in Tirol. Und vor allem, nachdem Napoleon den Rückzug aus Russland antreten musste, hat sich eben diese noch vergrößert. Und es hat dann so, es ist eben dann so die Gerüchte umgegangen, dass eben das aus der Wildschönau sehr stark ausgeht, dass vor allem aus der Wildschönau sich die Unzufriedenheit vergrößert. Und das Generalkommissariat in Innsbruck, also die Behörde des Königreichs Bayern, hat dann den Landrichter Josef Wiesent aus Kufstein beauftragt, dass der in die Wildschönau fährt und sich umhört und eben Spuren sammelt, was da so los ist. Also das war Anfang 1813.
Aber warum waren die jetzt unzufrieden? Also ja, was waren die Probleme?
Die Probleme waren, dass sich die wirtschaftliche Lage sehr verschlechtert hat. Zwar hat es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat es einen Wirtschaftsaufschwung gegeben in der Gemeinde, eben weil auch viele Bauernhäuser gebaut worden sind, und das hat sich sehr verschlechtert, also schon im 18. Jahrhundert und vor allem dann aufgrund der viel geführten Kriege damals hat sich die wirtschaftliche Lage einfach sehr verschlechtert, was damals natürlich auch ein Grund war sicher, dass, weil sie weitgehend isoliert waren.
Ja, und da trifft dann wahrscheinlich so eine Wirtschaftskrise nochmal härter, wenn man da so sehr karg auch nur irgendwie dem Boden etwas abbringen muss.
Genau, wenn man im Grunde nur Rüben anbauen kann. Und eben dieser Josef Wiesent, der hat dann sehr schnell danach Bericht erstattet, nämlich schon Mitte Februar 1813. Und er schreibt im Grunde, dass es sehr schwer war, ins Gespräch zu kommen mit dem Wiltschenauer, und hat ihm vor allem eben das festgestellt, dass sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert hat und dass eben viel Armut ist. Und er hat auch, das erwähnt er eigentlich nur in seinem kurzen Beisatz, den erhöhten Konsum von Krautbrand und Moosbeerbranntwein festgestellt.
Okay, das ist dann nochmal verbrieft sozusagen.
Genau, das war das erste Mal, dass dies verbrieft wurde, dass der Graudinger erwähnt wurde. Ungefähr 50 Jahre später, 1867, war Adolf Drindl, der gilt als erster Landwirtschaftsberater des gesamten Alpenraums und war eigentlich Priester. Und der hat 4-mal ausgedehnte Reisen durch Tirol gemacht und hat darüber sehr viele Berichte und verfasst. Und der war 1867 eben in der Wiltschenau. Und was der darüber geschrieben hat, vor allem über den Graudinger, das möchte ich kurz vorlesen. Ja. Weil ich finde das sehr gut, wie der das zusammengefasst hat. Und zwar: In Wiltschenau kostete ich einen ganz eigentümlichen Branntwein, dessen ich hier erwähnen muss. Wenn man im Herbst die Rüben zu Kraut hackt, so wird das davon ablaufende Wasser fleißig aufgefangen und es sind die Hackbretter schon zu diesem Zeitpunkt so eingerichtet, dass kein Tropfen davon verloren gehen kann. Dies Wasser wird etwas eingedampft, dann mit der Hefe versetzt und endlich nach vollendeter Gärung gebrannt. Ein paar halbe mag es wohl in jedem Hause absetzen. Der Branntwein hat allerdings den eigentümlichen Rübengeruch, ist aber sonst nicht übel und man schreibt ihm allerhand gute Eigenschaften zu. Es ist dies ein Beispiel, dass wie man aus einer unbedeutend scheinenden Sache, die man nur zu gerne verwirft, etwas heraussparen kann. Und ich muss sagen, eben genauso das. Der letzte Satz, eben, dass es eine unbedeutend scheinende Sache ist, die man nur zu gerne verwirft, dass man daraus etwas heraussparen kann, also quasi etwas gewinnen kann, das finde ich, beschreibt eigentlich die Historie von Graudinger ganz gut, weil man eben aus der Not irgendwie doch eine Tugend gemacht hat. Und es beschreibt eben auch ganz gut, wie der Graudinger produziert wird und wie er auch heute noch produziert wird. Also es wird in der Wiltschenau sehr viel Wert darauf gelegt, dass das auch heute noch sehr traditionell produziert wird. Es gibt zum Beispiel, es werden die Rüben immer noch zum großen Teil mit der Hand geerntet. Auch sind elektrische Kessel verböhnt. Es wird ja noch Buchenholz verwendet zum Einkochen. Und ja, es sind aktuell 15 Bauern in etwa, die das produzieren. Und dazu komme ich aber später nochmal. Weil nämlich, wie es dann weitergegangen ist, eben der Adolf Drindl hat das verfasst. Und 18 und dann springen wir nochmal ungefähr 80 Jahre, nämlich in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Nämlich durch den Anschluss von Österreich ist auch das Branntweinmonopol in Österreich in Kraft getreten. Und da hat es einen Unterschied gegeben zwischen gewerblichen Brennereien und Abfindungsbrennereien.
Kannst du ganz kurz erklären, was das Branntweinmonopol ist oder war?
Brandweinmonopol ist halt gewesen, dass man regulieren wollte, dass im Grunde der Absatz nur vom Deutschen Reich damals halt reguliert wurde.
Also dass quasi wie alles, was die Nazis angefasst haben, quasi, wie nennt man das, zentralisiert wurde, genau. gleichgeschaltet wurde und so quasi wahrscheinlich zentral von Berlin aus kontrolliert und gesteuert.
Also es ist eben alles von Berlin, eben in der Stellung wurde alles von Berlin gesteuert. Das gab es eben generell das Alkoholmonopol und eben auch das Branntweinmonopol. Mhm. Und eben damals und anfangs wurde die Herstellung des Graudingers, wurden eben die Brennereien in der Wildschönau als Abfindungsbrennereien eingestuft, was den Vorteil hatte, dass man nur eine kleine Pauschalgebühr oder eine Pauschalgebühr entrichten musste und dass man ansonsten steuerlich frei war. Zwischenzeitlich wurde aber dann auch in der Zeit nach dem Anschluss, ging auch dieses Recht verloren und im Jahre 1942 hat eben der deutsche Reichsminister für Finanzen dann nochmals entschieden, dass die Wildschönau als Abfindungsbrennereien gelten und dass sie eben nur diese Pauschalgebühr entrichten müssen. Es war damals aber nicht die Rede von Wildschönauer Bauern, sondern wirklich nur von Bauern, die in den letzten 10 Jahren Graudinger gebrannt haben. Wobei das eben de facto dann eh nur Wildschönauer Bauern waren. In den 70ern, also ist das Recht ist danach für viele Bauern verloren gegangen. Und in den 70ern kam es dann durch den Bauernbunddirektor in Österreich, Sixtus Lana, der aus der Wildschönau stammt. Der hat dann darauf Druck gemacht, dass vielen Wildschönauern wieder das Recht zuerkannt wird, Graudinger Schnaps zu brennen, weil nämlich ja in den 50ern, es kam der Wirtschaftsaufschwung, Wildschönau hat dort vor allem sehr viel vom Tourismus profitiert und viele Touristen haben dann den Wildschönau gekostet und man hat dann eben begonnen, das auch zu bewerben und eben in den 70ern hat man eben dann da auf Druck vom Sixtus Lana versucht, mit dem Finanzminister Androsch, dass eben das wieder Bauern zuerkannt wird. Und eben heute wird dieses Recht von 15 bis 18 Bauern in etwa durchgeführt. Nicht jeder Bauer brennt jedes Jahr Graudinger Schnaps. In etwa sind es allerdings eben 15 bis 18. Und im Summe sind es pro Jahr, was in der Wildschönau sind es 2000, also ich habe da Angaben 2000 Liter gefunden, teilweise auch 3000, also es wird sich irgendwo dazwischen bewegen, die Summe, was pro Jahr an Graudinger produziert wird. Mittlerweile ist der Graudinger auch EU-weit geschützt, seit 1998 und er gilt zwar wie gemeinhin wohl jeder Schnaps, aber der besonders gilt da vor allem als Medizin. ich habe zum Beispiel das Zitat von Josef Dahler gefunden, der gesagt hat, Vormittag ist der Graudinger Medizin und nachmittags ist er Alkohol.
Das ist eine sehr gute Definition.
Und er wird auch zum Beispiel der österreichische ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat einmal erzählt, dass er einmal in der Mongolei war, wo er dann sehr viele bei uns jetzt kulinarisch eher interessante Gerichte verzehren haben müssen, Schafsaugen, Stutenmilch und alles Mögliche. Und der Graudinger hat ihm dann geholfen, dass er sehr gut verträgt, sage ich mal so.
Also die Queen reist mit ihrem eigenen Teewasser und der österreichische Bundespräsident mit seinem eigenen Verdauungsschnaps.
Genau, also er gilt man hört, also man liest im Internet alles Mögliche, was der Graudinger bewirken kann. Er kann Depressionen heilen, er kann Liebeskummer heilen. Er gilt allerdings vor allem, wenn man den Schnaps, also wenn man einfach irgendwie einen verstimmten Magen hat, dann gilt er als Medizin. Also dann hilft er einfach. Mhm. Ich persönlich, ich habe ihn jetzt für das noch nicht verwendet, weil ich ihn eher abends getrunken habe, wenn ich unterwegs war, zu sehr später Stunde. Aber ich kenne durchaus auch im Verwandtenkreis Personen, die auf einen Graudinger schwören und die immer einen zu Hause haben, einfach weil er hilft.
Ja, also dass ein Schnaps bei der Verdauung und hilft, kann ich mir durchaus vorstellen. Und wahrscheinlich der noch mehr, weil umso intensiver er schmeckt, wahrscheinlich umso mehr hilft.
Ja, zum Geschmack, weil Christopher, du hast ja eine Flasche dabei stehen. Zum Geschmack, er ist sehr, sehr subjektiv. Man findet im Internet sehr viel. Aber zum Geschmack will ich erst mal was sagen, wenn zumindest eine sehr gute Beschreibung, nachdem du ihn verkostet hast, damit du nicht voreingenommen bist.
Ja, bist du jetzt schon mit der Geschichte am Ende oder kommt noch was,
bevor wir
zur Tat schreiten
können? Es kommt danach nur zwei, also mit der Geschichte an sich bin ich am Ende, aber ich habe dann auch nur zwei, drei Sachen zum Erzählen, einfach die zum Graudinger noch dazu passen.
Alles klar, da würde ich mal sagen, ich mache mal hier, also ich erzähle mal kurz was zur Flasche. Nachdem du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich natürlich gedacht, okay, ich kann das jetzt natürlich nicht drüber reden, ohne dass ich mir jetzt auch mal hier so eine Flasche kaufe, allein schon aus Neugiergründen. Und mittlerweile sind diese Höfe nicht mehr so abgelegen, wie man meinen mag, und sind auch ans Internet angeschlossen worden und haben auch einen Online-Shop. Und ich habe dann eine Flasche mir zukommen lassen. Ich habe auch tatsächlich, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, den bekanntesten Krautinger genommen. Wahrscheinlich einfach der den besten Online-Shop hat. Ich habe hier den Wildschönauer Krautinger vom Steinerhof von der Familie Josef Thaler. Genau. Hier hinten steht auch nochmal die Geschichte drauf, finde ich sehr nett, aber das haben wir jetzt ja auch gerade alles gehört. Ach, hier oben steht noch, wie du auch schon gesagt hast, Spezialität und altbewährtes Hausmittel.
Genau. Es gibt eben da noch einen Unterschied zwischen einem Wildschönauer Graudinger und einem Graudinger, obwohl eben beide nur in der Wildschönau gebrannt werden darf, ist nämlich der Unterschied zwischen einem Graudinger und einem Wildschönauer Graudinger, dass beim Wildschönauer Graudinger auch die Rübe aus der Wildschönau stammt. Es gibt auch hier Enthusiasten unter den Bauern, habe ich gelesen, die auch wirklich die Samen selber ziehen. Es ist aber teilweise auch mittlerweile so, dass eben aufgrund des mittlerweile erhöhten durchaus Verkauf auch vom Graudinger, dass mittlerweile auch Rübensamen zugekauft werden aus der näheren Umgebung und eben Rüben an sich auch.
Und ein Krautinger ohne Wildschönauer ist einfach, die Rüben wurden dann irgendwie eingekauft und aber dann in der Wildschönau gebrannt.
Genau.
Gut, hier auch vorne ist auch nochmal quasi der Gründungsakt sozusagen abgebildet. Ich sehe hier einen Bauern, der eine Urkunde von Maria Theresia überreicht bekommt. Daneben die besagte Rübe. Hast recht, wirklich wie ein überdimensioniertes Radieschen. Und ja, jetzt kommt der Moment, auf den wahrscheinlich alle Hörenden schon spannend gewartet haben. Ich mache die Flasche auf. Achtung, ich hoffe, man hört das. Ja. Und ich mache natürlich erstmal einen Geruchstest. Und oh ja, also es riecht natürlich nach einem Brand, aber sehr, sehr, ich nenne es mal individuell.
Sehr diplomatisch.
Ja, also es ist, ich bin ja sonst nicht jemand, der so Brände trinkt, aber so ein Williamsbrand oder Kirschwasser oder so habe ich natürlich schon mal getrunken. Aber riecht tatsächlich nicht so penetrant nach Alkohol, sondern hat wirklich einen sehr starken Eigengeruch. Und wenn ich so eine sehr tiefe Nase nehme, dann meine ich auch, so, also wirklich eine Rübe dran zu riechen. Das ist sehr spannend. Also Geruchstest schon mal aufregend. Und jetzt gieße ich mir mal hier vorsichtig ein Schlückchen ein. Na, das dürfte jetzt erstmal reichen, wir wollen es ja nicht übertreiben. So. Also, aufgepasst. Ja, ja. Spannend. Also, ich hab's jetzt mir schon mal vorgestellt, nachdem, was du alles angedeutet hast. Es ist ein, ich würde sagen, sehr erdiger Geschmack. Also wirklich sowas von der Rübe her, mhm. was man halt von der Rübe auch mit wenig Zuckergeschmack erwarten würde. Es ist halt, also ich meine, es ist wirklich positiv. Okay. Es riecht halt so, es schmeckt halt so ein bisschen nach Bauernhof.
Ja, also es ist halt etwas, man mag ihn oder mag ihn nicht. Und eben wie du sagst, der geringe Zuckergehalt, eben zum Beispiel in Marillenschnaps hat das doppelte an Zuckergehalt. Also in Marille an sich halt 8% und der hat eben 3-4%. Was ja schon auch einmal interessant ist, aus dem in den Schnaps zu brennen.
Und also ich muss sagen, ich sage das jetzt nicht aus diplomatischen Gründen, der schmeckt mir wirklich.
Wirklich?
Das ist nicht so ein, das ist nicht so ein, es hat wirklich was sehr Herbes, was sehr Erdiges und das ist halt was anderes als wenn du so ein Marille oder Kirsch, also dieser hohe Zuckergehalt, das ist halt so quasi was Süßes, das ist wie so ein Dessert, halt mit viel Alkohol. Und das hier ist tatsächlich, ich mag ja das Herbe und es ist gleichzeitig nicht so super scharf, es ist ein bisschen mild. Wahrscheinlich dadurch, dass halt weniger Zucker da ist, der halt weniger zu Alkohol werden kann. Ich weiß, ihr hattet hier, was ist das, 42%, also halt immer noch ein Brand. Aber nicht so ein aggressiver Brand. Also sehr spannendes Geschmackserlebnis.
Also er ist auch im Nachgang, finde ich, sehr interessant.
Genau, also er lässt halt einen sehr starken Nachgeschmack da. Das schon. Ich kann schon verstehen, warum das manche Leute nicht mögen. Also wenn man halt einen Brand erwartet und dann das vorgesetzt bekommt, also, ist vielleicht schwierig.
Also die Witz, ich habe sehr, sehr viele, weil ich eben auch überlegt habe, wie beschreibe ich den Geschmack am besten. Es ist eh gut, dass du ihn jetzt verkostet hast, weil meine erste Verkostung, die habe ich noch gut in Erinnerung, die war mit meiner Oma.
wie alt warst du da?
Sagen wir mal, ich war 18. und er war sehr, also ich weiß noch, es war sehr, ein sehr interessantes Erlebnis und ich habe wirklich ein paar Leute gefragt, auch in meinem Bekanntenkreis, und es konnten mir, also viele, ich zum Beispiel weiß nicht, wann ich mein erstes Bier getrunken habe, ich weiß auch nicht, wann ich meinen ersten Wein getrunken habe, ich kann mich aber eben noch sehr gut erinnern, wann ich meinen ersten Graudinger getrunken habe und so ist es jeden gegangen, mit dem ich geredet habe. Und ich habe mir überlegt, wie beschreibe ich den Geschmack? Und ich habe im Internet sehr viel gefunden, von Graukäse über eben Kohl. Sehr witzig hat es aber, zum Beispiel habe ich es auf der Seite von der Wilderin, das ist ein Restaurant in Innsbruck, die haben das irgendwie formuliert, er schmeckt nach einer Mischung aus Sauerkraut, nassem Hund und Hansi Hintersers alten Skisocken.
Okay, also ja, gut, ich kenne jetzt Hansi Hinterseher nicht persönlich.
Ich auch nicht, aber man begegnet ihn in Tirol hin und wieder mal, aber
Bestimmt, so wie man in Potsdam immer Wolfgang Job über den Weg läuft.
Ja.
Aber okay, nasser Hund, ja, also es ist schon nicht falsch. Es ist halt sehr, ein sehr intensiver Geschmack. Mhm. Es ist sehr herb. Es ist sehr, ja, wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben, erdig. Also man hat so gleich so ein Gefühl von Stall, von Heu, von Stroh. Es ist halt, es ist halt jetzt immer noch im Mund. Also das ist halt danach, also das ist, wenn man so, keine Ahnung, Verkostung macht oder wild durcheinander trinkt, das ist, glaube ich, so, den man als letztes trinken sollte, weil der bleibt halt. Der ist, der bleibt wahrscheinlich bis zum Zähneputzen bei mir.
Das stimmt, ja. Also er ist eben ja auch im Vergleich zum Marillenschnaps auch sehr aufwendig in der Produktion, weil man braucht wirklich 60 Kilogramm Rüben für einen Liter. Deswegen ist er auch, er ist jetzt nicht der billigste Schnaps, weil er eben auch so aufwendig in der Produktion ist.
Ja, und aber gefällt mir, die Flasche wird aufgehoben. bin ja, also sagen wir so, ich bin ja auch jemand, der sehr abenteuerlich unterwegs ist, was Essen angeht. Von dem her hatte ich jetzt auch nicht erwartet, dass mich das komplett abschrecken wird. Aber ich bin wirklich positiv überrascht, wie interessant ich ihn doch finde. Und ich hatte auch, also ich, was, womit ich meinen größten Reinfall mal erlebt habe, war, als ich zu meinem Geburtstag mal eine Flasche Mao Tai bestellt hatte. Mm. Und das ist ein chinesischer Hirse-Schnaps.
Okay, hat sich auch interessant dann.
Ja, und das Spannende ist, der schmeckt nur gut, wenn man davor chinesisch gegessen hat.
Okay.
Das habe ich nämlich ausprobiert. Ich hatte zu meinem Geburtstag eine Freundesrunde da und ich hatte chinesisch gekocht, also viel Schaf, Szechuan-Pfeffer, also wirklich so diese ganze Gewürzküche auch benutzt. Und danach haben wir einen Mao Tai getrunken und wir fanden das alles so super. Das hat so gut dazu gepasst. Eine Woche später waren meine Eltern da und wir haben auch gekocht, aber nicht chinesisch. Und danach habe ich gesagt, pass mal auf, ich habe hier noch diesen Mao Tai, wollen wir den mal trinken? Und alle fanden ihn schlecht, auch ich. Und das ist halt, glaube ich, kann man es gut vorstellen, wenn ich jetzt noch davor, keine Ahnung, was ist in Tirol so klassisch? Also
Tiroler Kröstl zum Beispiel.
Irgendwas Deftiges, ein Fleisch.
Ja, sehr deftige Küche, genau.
Genau, genau. Und dann diesen Krautinger danach, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Ja, also es ist, ich muss sagen, ich finde es sehr witzig, wir haben eben ich habe Verwandte in Oberösterreich und die sind jetzt über die Weihnachtstage, sind die Darwin und die Freunde von meiner Cousine, von meinen Cousinen, also ich habe zwei Cousinen und die sind beide jeweils mit ihrem Freund Darwin und einer mag den Graudinger ungefähr so wie du und der andere, der hat wollt alles mögliche, andere hat gesagt, geht gut, können wir trinken, aber ein Graudinger, den trinkt er nicht. Also es ist eben, man mag ihn entweder sehr gerne oder man mag ihn überhaupt nicht. Also ein bisschen ist vielleicht so wie mit Koriander. Also ist es zumindest ja. So, wie
das
so
man hasst es oder man liebt es.
Ja. Und ich bin eher in der Richtung, ich muss ihn nicht trinken.
Da bin ich aber trotzdem dankbar, dass du das Thema gewählt hast.
Ja, ich finde es eben sehr interessant, weil es ist sicher, obwohl die Rübe doch zumindest phasenweise ein sehr weit verbreitetes und teilweise auch immer noch ist, aufgrund, weil es eben sehr resistent ist, witterungsmäßig, dass es trotzdem jetzt nirgendwo, zumindest habe ich nichts gefunden, dass da irgendwo was Ähnliches gibt auf der Welt wie in der Wildschönau. EU-weit ist es ja eh geschützt, aber auch außerhalb von Europa wird es nirgends irgendwo was gefunden, dass das irgendwas Ähnliches aus dem produziert wurde. Und eben, es ist mittlerweile auch, also wenn man in die Wildschönau kommt oder über die Wildschönau redet, es dauert nicht lange, dann kommt man auf den Graudinger. Es gibt seit 15 Jahren ja auch die Graudinger Wochen, wo dann eben auch Gerichte aus der Rübe gemacht werden.
Also die wird auch immer noch so zum Essen serviert dann?
Ja.
Oder nur in der Woche?
In der Woche vor allem. Also man findet es gibt einen berühmten Koch aus der Wildschönau, der Hans Haas, der hat in München in einem doch sehr nobleren Restaurant lange gearbeitet, bis 2020 war da der Chefkoch und der hat eben, weil er aus der Wildschönau stammt, auch Gerichte mit Rüben verwendet. Ich habe jetzt leider nicht das Restaurant wird jetzt leider nicht notiert, aber es wird auch außerhalb von der Wildschönau teilweise gegessen, aber halt nur, wenn man irgendwie Bezug in die Wildschönau hat. Und vor allem in der Woche, da wird dann auch der Graudinger des Jahres prämiert. Und es ist mittlerweile eben auch etwas, was durchaus auch touristisch vermarktet wird in der Wildschönau, eben der Graudinger.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja,
also wirklich sehr spannend. Ich habe jetzt irgendwie Lust, mal zu diesen Krautinger Wochen zu fahren, weil ich jetzt auch
immer im Herbst
gespannt bin, was da quasi, wenn man da so ein ganzes Menü drumherum strickt um diese Rübe. Und ich vermute mal, es ist auch sehr schön, dort Urlaub zu machen. Kann ich mir gut durchaus vorstellen.
Gut. Also eben die Wildschönau ist eben sehr schön, weil es ist schon so ein bisschen ein klischeehaftes Dorf, wie man sich ein Dorf in den Bergen vorstellt, so ist die Wildschönau schon noch ein bisschen. Ja.
Sehr cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Herkommen, virtuell auf jeden Fall. Vielen Dank
auch
für das Thema. Also wirklich besser hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, wie das hier mit den Einreichungen der Gäste läuft. Und ich vermute, wenn du das jetzt nicht allzu schlimm fandest hier, dass wir uns nochmal wiederhören werden zu anderen, hauptsächlich österreichischen Themen.
Das vermute ich auch ganz stark.
Und ja, an die Hörenden, ihr habt gemerkt, man kann hier sehr einfach mitmachen. Formular werde ich nochmal verlinken. Wenn ihr auch ein Thema habt, dann immer her damit. Und ja, neues Jahr, neues Glück. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder hoffentlich ein bisschen regelmäßiger kommen. Es liegen noch ein paar Themen in der Pipeline. Hanna, die in der letzten Folge da war, hatte auch schon neue Themenideen. Also, wenn ihr Sorgen hattet, dass es nach dem Weggang von Kai hier einschläft, braucht ihr die nicht mehr zu haben. Es geht auf jeden Fall weiter. Und Bene, ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch irgendeinen wichtigen Funfact anbringen möchtest, dann sind wir mit der Folge hier am Ende.
Na, also ich glaube, es ist eigentlich alles erwähnt worden, was ich sagen wollte. Also ich möchte auch Danke sagen, dass ich Teil dieser Folge, dieses Podcasts sein habe dürfen und freue mich, wenn wir dann über andere Gerichte, die wir ja schon teilweise beredet haben, dann auch reden.
Sehr cool. Dann danke fürs Dasein, danke an die Zuhörenden fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And if I had friends around to taste my ass.